Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen weiter bei Konfuzius und schließen heute Konfuzius ab und haben eine gute Grundlage, um die weiteren Entwicklungen zu verstehen. Konfuzius läuft, unterstelle ich jetzt mal, bei den meisten chinesischen Philosophen mit, weil das ist so der Bildungsstandard gewesen und alle, die gebildet waren, haben ein Training oder eine Ausbildung im Konfuzianismus gehabt. Das hat einfach zur Bildung dazugehört und deswegen glaube ich, muss man dann auch, wenn man andere Ansätze, was ja eigentlich dann zu unserem Thema kommen wird, Daoismus, muss man das mitdenken. Die Hauptvertreter waren alles Beamte. Und Beamte wirst du nur, wenn du Konfuzianismus auswendig gelernt hast. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, die Grundlagen gut zu kennen. Das heutige Thema sind drei Aspekte. Und dann haben wir, finde ich, erstmal ein gutes Verständnis. Wir haben also einmal hier nochmal unser Freund Konfuzius. Und das ist ja der Anspruch von wahrscheinlich von allen chinesischen Philosophien, ist immer die Unterstellung, dass es eine kosmische Struktur gibt. Und dass man sich dieser kosmischen Struktur angleicht. Wir haben einmal diese Struktur Li oder Ordnung oder das Prinzip wird das manchmal auch übersetzt. Und jeder Philosoph definiert das aber für sich anders, wie da sozusagen die Passung funktioniert. Dann hatten wir die einzelnen Persönlichkeitseigenschaften oder Charaktermerkmale, also die Aufrichtigkeit hatten wir, die Rechtschaffenheit hatten wir. Dann hatten wir die Menschlichkeit als eigentlich der Kern des Ansatzes. Wenn ihr euch erinnert, gibt es ja einen Dialog, wo Konfuzius gefragt wird, was ist Menschlichkeit? Und er sagte, Menschen lieben. Und was ist Weisheit? Menschen verstehen. Dann hatten wir den kindlichen Respekt. Der letzte Punkt ist die Etikette. Und die Etikette bezieht sich auf die Vergangenheit, das heißt, sich so zu verhalten, wie es die Alten sich verhalten haben. Das heißt, der Konfuzius hat ja die früheren Könige idealisiert und gesagt, also wir schaffen ein harmonisches Miteinander in der Gesellschaft, indem wir das so machen, wie es die Alten gemacht haben. Und diese Verhaltensweisen, das ist dann die Etikette, auch auf Chinesisch Li. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, aber wie entwickeln wir diese Qualitäten? Und das führt uns erstmal zu der Frage, welche Art von Menschenbild hatte Konfuzius? Das war ein Menschenbild, was erstmal sehr offen definiert war und wo er dann gesagt hat, und weil es so offen ist, müssen wir den Menschen formen. Und formen tun wir ihn über das Lernen. Und wenn ihr euch erinnert, mit einem Dialog über das Lernen beginnt das Lun Yu, also die Gespräche von Konfuzius. Meine Lieblingsübersetzung ist, Lernen und das Gelernte anwenden, ist das nicht eine Freude? Damit beginnen die Gespräche. Ich lese mal als Kontrast die Übersetzung von unserem Freund Fan S. vor, damit ihr so ein bisschen seht, wie unterschiedlich man Chinesisch übersetzen kann. Also ihr übersetzt die gleiche Stelle, die gleiche Schriftzeichen. Lernen und den Stoff zur richtigen Zeit einüben, ist das nicht wahrhaft ein Vergnügen? Ganz anders. Ich habe jetzt dann natürlich, weil ich neugierig bin, habe ich mal den Begriff Vergnügen mit Lernen verglichen. Vergnügen ist ein bisschen was Oberflächlicheres, zumindest im deutschen Verständnis. Freude ist ein viel tieferer Begriff. Dann habe ich das Schriftzeichen gegoogelt und da geht es eigentlich mehr um die Freude, um die innere Haltung, um den Aspekt der inneren Zufriedenheit, der mit Freude verbunden ist und nicht mit Vergnügen. Das sind so die Feinheiten, wo jede Übersetzung natürlich auch einen bestimmten Zugang zur deutschen Sprache haben muss. Und das ist offensichtlich bei Sinologen ganz unterschiedlich. Also es gibt da echte Techniker, wenn man sich das durchliest, irgendwie so merkwürdig klingt. Bisschen wie so eine Betriebsanleitung von der Waschmaschine teilweise. Und dann denkst du dir, die haben aber nicht so richtig das Gespür für die deutsche Sprache, was die Nuancen da möglich sind. Umgekehrt ist das genauso, dass natürlich das Chinesische auch viele Nuancen hat, die wir teilweise gar nicht in der deutschen Sprache ausdrücken können. Also insofern ist jede Übersetzung ist eigentlich eine Art von Nachdichtung. Damit beginnt es. Und jetzt ist natürlich die Frage, was meinte er mit Lernen? Und da haben wir dann auch verschiedene Vorstellungen. Er meinte also nicht das reine Auswendiglernen, wenn auch das Auswendiglernen Teil des Lernens war. Aber die Idee von Lernen bei Konfuzius bestand darin, dass er gesagt hat, man eignet sich den Stoff über das Lernen an. Und dann wendet man ihn auf seinen eigenen Alltag an, um mithilfe dieser Themen, die in dem Gelernten vorhanden sind, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Deswegen ist natürlich auswendig lernen ein guter Weg, weil dann hat man die Texte oder die Zitate im Kopf und kann immer wieder mal nachsinnen. Und dadurch kriegt das Gelernte natürlich einen tieferen Sinn für die jeweilige Person und auch die Möglichkeit, es viel besser im Alltag umzusetzen. Das heißt, hier ist das Lernen ein Weg zur Selbstkultivierung. Und die Selbstkultivierung ist der nächste Begriff, der wesentlich ist für Konfuzius und auch für die ganze chinesische Philosophie, ist dieser Begriff der Selbstkultivierung maßgeblich. Das ist etwas Selbstgesteuertes. Ich lese mal einige Zitate vor, damit der Buddhist eine Idee bekommt. Zu dem Begriff Lernen gibt es noch eine schöne Stelle. Lernen ohne Nachdenken führt in die Irre. Nachdenken ohne Lernen ist gefährlich. Lernen ohne Reflexion ist verwirrend. Reflexion ohne Lernen ist gefährlich. Gleichen Schriftzeichen, zweimal unterschiedlich übersetzt. Aber der Punkt ist, dass es um die Verbindung geht. Also nicht nur das Auswendiglernen, sondern auch das Reflektieren und es auf das eigene Leben anwenden. Oder wenn Tugend nicht gepflegt wird, wenn das Gelernte nicht vertieft wird, wenn man das Rechte hört und ihm nicht folgt und wenn man Fehler nicht verbessert, das bereitet mir Sorge. Es geht um die moralische Selbstkultivierung. Ah, das ist auch nett. Also wenn drei Menschen zusammenkommen, ist sicher einer darunter, der mein Lehrer sein kann. Das Gute an ihm wähle ich und folge ihm. Das Schlechte an ihm nehme ich als Anlass, mich selbst zu verbessern. Man kann in jeder Situation etwas lernen oder sowas Ähnliches noch. Sieht man einen Tugendhaften, denkt man daran, ihm gleich zu werden. Sieht man Untugendhafte, prüft man sich selbst. Da gibt es eine interessante Stelle, wie er offensichtlich mit seinen Schülern umgegangen ist. Wenn jemand nicht innerlich bemüht ist, öffne ich ihm nichts. Wenn jemand nicht danach ringt, sich auszudrücken, erkläre ich nichts. Wenn ich eine Ecke zeige und er nicht mit den anderen dreien zurückkommt, unterrichte ich ihn nicht. Hartes Training. Ja, und das ist, ich meine, ich habe keine chinesischen Lehrer gehabt, aber gelesen habe ich es, dass die eigentlich davon ausgehen, die Schüler müssen sich das selbst erarbeiten. Und das ist eine ganz andere pädagogische Haltung als bei uns in der Schule. Bei uns versuchen die Lehrer, den Schülern das beizubringen. In China offensichtlich ist es so, der macht das und die Schüler sind dafür verantwortlich, das zu lernen. Und wenn nicht, ist nicht sein Problem. Und das ist eine andere Haltung.
Wirklicher Einsatz gefordert.
Ja.
Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig mit tun.
Ja. So, dann habe ich ein bisschen ausgeschrieben. Also, welche Auswirkungen haben diese Ideen immerhin vor 2500 Jahren auf die heutige chinesische Gesellschaft? Erstens, China und die konfuzianistisch beeinflussten Länder wie Korea, wie Vietnam, also Nordvietnam oder Vietnam und wie Japan, haben alle einen sehr hohen Bildungsstand. Die Analphabetenquote ist extrem gering dort, im Unterschied zu Österreich zum Beispiel. Dann gibt es eine sehr starke Orientierung auf Leistung. Dann einen hohen Respekt vor Lehrern. Und der dritte Aspekt, was auch für uns interessant sein könnte, ist dieses lebenslange Lernen. Das heißt auch hier, die Selbstkultivierung ist nicht nach einem Jahr, nach zwei Jahren abgeschlossen, sondern es geht das ganze Leben lang. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis. Und das Ergebnis ist die Weisheit oder der Edle. Und da gibt es natürlich auch Definitionen. Der Edle versteht, was moralisch richtig ist. Der gewöhnliche Mensch versteht, was Gewinn bringt.
Sehr wahr.
Hat auch.
Sehr, sehr wahr.
Oder das ist auch nett. Der Edle lebt in Harmonie mit anderen, ohne sich ihnen anzupassen. Der gewöhnliche Mensch passt sich an, ohne echte Harmonie zu erreichen. Das Lun Yu ist auf jeden Fall lesenswert. Man kann da viel draus lernen. Der Edle, also die chinesische Begriff dafür ist Yun Si. Und das ist ursprünglich ein Angehöriger der aristokratischen Oberschicht gewesen, also ein Adliger. Konfuzius hat aber den moralisch adligen Edlen gemeint. Also nicht denjenigen, der von Geburt aus Adel ist, sondern derjenige, der an sich gearbeitet hat und dadurch edel geworden ist. Das ist so ein wesentlicher Punkt, wo dann auch in der chinesischen Geschichte man sehen kann, wie der Adel langsam durch die einerseits Zentralregierung entmachtet wurde und andererseits durch die Bürokratie Und in der Bürokratie waren die Beamten die maßgeblichen Personen. Die Beamten wurden aufgrund des Leistungsprinzips besetzt, das heißt durch dieses Prüfungssystem. Hier habe ich noch so einen Schritt, wo die unterschiedlichen Aspekte beschrieben werden. Richte deinen Willen auf das Dao. Und hier meint Dao also einfach nur den Weg, ja, also den konfuzianistischen Weg, ohne irgendein Überdrüber-Ding. Stütze dich auf die Tugend, halte dich an die Menschlichkeit und bewege dich frei in den Künsten. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Also der Konfuzius selbst war ja, man sagt also eigentlich verarmter Adel. Das heißt, das Studium der Alten bestand eigentlich darin, dass er auch die Künste mitgefördert hat. Bogenschießen zum Beispiel oder Musik machen. Musik hat etwas mit Harmonie zu tun. Das heißt, das ganze Konzept basiert auf harmonisches Miteinander in der Gesellschaft. Und wenn man sich mit Musik beschäftigt oder ein Musikinstrument spielt, auch mit mehreren Leuten zusammenspielt, dann ist natürlich das Thema des Miteinander und das harmonische Miteinander ein großes Thema. Deswegen hat er in diesem Training, was er seinen Schülern angeboten hat, also diese Künste einen wesentlichen Aspekt abgebildet. Und dann gibt es so diese Zusammenfassungen von dem Edlen. Und das lese ich einfach mal so runter, also Vorbildlichkeit, dann das Thema Selbstprüfung, moralisches Verhalten, Urteilskraft, Menschlichkeit, Mut, Orientierung am Weg, Handlungsstärke und den Idealen entsprechend zu leben. Konfuzius hat ja eigentlich immer vorgehabt, Könige zu beraten. Insofern ist sein Ansatz ein Ansatz, wo das Hauptthema darin besteht, also wie kann man eine harmonische Gesellschaft kreieren. Seine Hauptidee war, wir schauen, wie haben es die Alten gemacht und so machen wir das nach. Ein Aspekt war der ideale Herrscher. Das heißt, Konfuzius war wichtig, dass der Herrscher durch sein moralisches Vorbild diese Aspekte gelebt hat und durch dieses Vorbild hatte das dann oder hätte es sollen, es positive Auswirkungen auf seine Bevölkerung haben sollen. Das ist so die Idee. Er ist davon ausgegangen, dass die Leute das so einsehen, dass das hilfreich ist und dass sie dann an sich arbeiten. Er selbst war nie erfolgreich. Er selbst hat keinen einzigen Herrscher wirklich beeinflussen können, sondern maßgeblich war er wirkkräftig in dem Sinne, dass er viele Schüler hatte und die ausgebildet hat und dann diesen Ansatz verbreitet wurde. So viel zu Konfuzius, würde ich sagen. Es gibt einige Aspekte, wo es schieflaufen kann. Ein Aspekt ist der, das hatten wir uns das letzte Mal ja schon angeschaut, das ist dieser Aspekt mit kindlichem Respekt. Einerseits vielleicht eine heilsame Art und Weise des Umgangs in einem Familiensystem sein kann, aber in der Regel dazu geführt hat, zu einer Unterwürfigkeit im patriarchalen Sinne. Das ist unterschiedlich stark wahrscheinlich in der chinesischen Geschichte ausgeprägt gewesen. Und der zweite Punkt ist die Etikette, das heißt vordefinierte Verhaltensweisen, wie man in einer bestimmten Situation zu handeln hat, wer in welcher Position das und das zu tun hat. Und das führte offensichtlich zu einer gewissen Steifheit im Umgang miteinander. Das sind so, glaube ich, so diese beiden Aspekte, wo es per Definition schief laufen kann. Das ist erstmal genug. Gut, danke.